und herzlich willkommen beim Waldgezwitscher Podcast, der Podcast für alle Naturliebhaber und alle, die es noch werden wollen.
Wir sind Celine und Robin und heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Und wir haben mal wieder absolut Glück mit dem Wetter. Ja, wir haben ja während dem Sonnenschein aufgebaut und jetzt hat es angefangen zu regnen und jetzt fängt es halt gerade richtig Scheiße. An zu regnen.
Oh Mann. Cut.
Ja, sollen wir einen Cut machen?
Kommen wir sind hart und ziehen durch, oder?
Okay.
Ist egal. Wir lassen uns davon jetzt nicht beirren. Wir hatten eh vor, weil wir in unserem ersten Podcast das Feedback bekommen haben, dass es ein bisschen zu geskriptet gewirkt hat und vielleicht hilft uns der Regen dabei, so ein bisschen lockerer zu werden übers Wetter zu reden und nicht ganz so nur am Skript zu hängen.
Außerdem seht ihr vielleicht, wir haben unser Setting geändert. Wir haben uns hier eine richtige Podcast-Station im Wald aufgebaut.
Genau.
Und wir planen dann hier auch immer den Podcast in Zukunft aufzunehmen.
Genau. Also für alle, die jetzt irgendwie auf Apple Podcasts, Spotify oder so hören, ihr könnt auch gerne mal auf YouTube vorbeischauen. Da laden wir die Podcasts auch als Videoform hoch. Und von daher gibt es ein bisschen was zu lachen. Da könnt ihr zusehen, wie wir hier im Wasser
Regen hocken
ertrinken
und den Podcast aufnehmen.
Okay, wir haben uns auch gedacht, dass wir ja mit Fun Facts reinstarten in den Podcast, um das Ganze so ein bisschen lockerer zu gestalten. Und ich habe diesmal angefangen. Heißt, ich habe jetzt mal ein paar Facts rausgesucht oder einen.
Und ich habe gar keinen Plan.
Genau, und ich werde den jetzt erzählen und es geht auch so ein bisschen um die Nachhaltigkeit und so ein bisschen um das Thema heute. Und zwar, ich glaube, ich habe es mir gemerkt, ich habe hier nebenbei meine Notizen oder unsere Notizen, dass wir so ein bisschen Plan haben.
Dass wir nicht den Faden verlieren.
Genau, was sehr gut passieren kann. Okay, fangen wir an mit den Fun Facts. Und zwar, was ganz spannend ist zum Thema nachhaltiges Einkaufen. Und zwar fällt ja auf im Geschäft, dass meistens die Bioprodukte in Plastik eingeschweißt sind.
Ja.
Und das liegt daran, dass eventuell Pestizide von herkömmlichen Lebensmitteln auf diese Lebensmittel übertragen werden könnten. Also wird auf jeden Fall argumentiert vom Handel und deswegen werden die Plastik eingeschweißt, was aber überhaupt nicht ökologisch und nachhaltig ist. Also totaler Quatsch.
Weil, ganz ehrlich, also vielleicht weiß ich nicht, ob du extra danach geschaut hast, aber ich rege mich halt theoretisch wirklich immer im Supermarkt darüber auf, dass die Bio-Sachen alle in Plastik eingepackt sind, bis auf so ein paar Ausnahmen.
Hm.
Aber das
crazy, ne?
Ist halt auch wieder so, ne? Das ist wie mit dem Bio-Siegel, wo die Biohöfe auch 50% herkömmliche Sachen anbauen können, aber auch 50% Bio haben dürfen.
Ja.
Und dann die Pestizide natürlich irgendwie die Bio-Lebensmittel kontaminieren.
Aber wenigstens werden die dann ja in Plastik eingeschweißt, von daher alles gut. Oh, der Specht. Hallo Specht. Okay.
Okay. Ja, ich würde sagen, wir starten mal.
Mhm.
Was ist denn überhaupt Nachhaltigkeit?
Ja, Nachhaltigkeit im Alltag verwendet man es ja als Dinge, die irgendwie längere Zeit andauern oder halten können. Zum Beispiel ein Kaffeefilter, der aus Metall ist statt aus Papier. Den kann man über mehrere Jahre benutzen und deswegen ist das nachhaltiger, als immer wieder Wegwerfprodukte zu kaufen. Also da nutzt man es sehr häufig oder zum Beispiel, wenn man was auf eBay Kleinanzeigen gebraucht kauft, statt irgendwie neu, dann handelt man auch da ein bisschen nachhaltiger. Aber was hinter dem Begriff tatsächlich so steckt, wissen, glaube ich, die wenigsten, weil da gibt es viele Definitionen und welche unsere Definition ist oder die richtige, werden wir heute so ein bisschen versuchen zu beleuchten.
Zu klären. Ne?
Ja, genau. Und
der Begriff, der kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft, ne?
Genau, damit habe ich mich auch so ein bisschen beschäftigt, weil ich dachte, aus der Forstwirtschaft? Crazy. Und es ist tatsächlich so, dass 1713 war das, ein gewisser, da muss ich nachgucken, Hans Karl von Karlowitz, cooler Name.
Das ist bestimmt ein Deutscher gewesen.
Ja, ich glaube, es war sogar ein Deutscher. Ja. Und zwar, der hat den Begriff der Nachhaltigkeit so geprägt in dieser Form und forderte eben, dass man mit der Natur und den Rohstoffen respektvoll umgeht. Was ja auch eine super Forderung ist. Wenn man sich jetzt anschaut, heutzutage ist man immer noch da am Kämpfen mit, das umzusetzen. Oder es wird immer noch nicht geschafft. Und das Prinzip, was er aufstellt in seinen Werken, war, dass man nur so viel erntet, wie nachwächst. Und das ist, glaube ich, auch noch so eine sehr, sehr, sehr geläufige Definition heutzutage, hat sich bis heute gehalten, dass man auch in der Forstwirtschaft immer noch so denkt, okay, man handelt nachhaltig, wenn man nur so viel erntet, wie nachwächst. Ja. Genau. Was hältst du davon?
Sehe ich ein bisschen anders.
Ja, ist schon mal ein Anfang.
Vor allem aber funktioniert ja das System nicht gar nicht so in dem Maße, da ja die ganzen Plantagen, ich nenne es jetzt mal Plantagen.
Ja, Hashtag Peter Wohlleben.
Gar nicht wie ein Ökosystem funktionieren oder ein Ökosystem bilden, das funktioniert und ja, bei dem man so handeln könnte.
Genau. Also es wird unter eine ganz einfache Gleichung gestellt, was ja das ja alles vereinfachen soll. Ist ja auch ganz cool. Allerdings ist die Natur eben nicht so einfach. Und deswegen, selbst wenn man jetzt eine Fichtenplantage anbaut und dann nur so viel erntet, wie nachwächst, kann man trotzdem auf lange Sicht das Ökosystem Wald kaputt machen, die Böden kaputt machen. Und man sieht es jetzt mit dem Borkenkäfer zum Beispiel letztes Jahr, dass auch das nicht nachhaltig funktionieren kann. Heißt, diese Definition ist uns noch zu einfach und zu schlicht. Genau, aber ich glaube, die meisten haben immer noch diese Definition so ein bisschen vor Augen. Und wir versuchen mal da ja noch ein bisschen näher drauf einzugehen, was eine bessere Definition wäre. Ich gebe dir mal das iPad rüber.
Wieso? Ich, das geht ohne.
Ja? Okay.
Aber wir sind da natürlich noch ein bisschen, haben dann weiter recherchiert, sind tiefer ins Thema eingetaucht, weil wir uns dann auch gefragt haben, ja, was wären denn bessere Modelle oder was kommt dem Ganzen denn näher? Und da gibt es eben auch noch ein Modell, das aus der UN-Konferenz
genau.
1992 ist.
Ja.
Das war in Rio, glaube ich. Ja. Rio. Und Umwelt und Natur ging es da, ne?
Genau.
Umwelt und Natur, ja. Und,
Umwelt und Entwicklung.
Ah, Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Und das Modell besagt eben, also es ist ein Drei-Säulen-Modell und jede Säule steht für einen Zweig. Also ein Zweig steht für die ökologische Seite. Dann gibt es die Gesellschaft und soziale Seite und die wirtschaftliche Seite. Und das Modell besagt eben, dass alle drei Säulen gleichmäßig verteilt werden sollen.
Ja, also gleichwertig sind.
Genau, gleichwertig sind. Und was ja im Prinzip, also es klingt gut, es klingt logisch, dass alles gleichberechtigt wird.
Ja.
Aber das Problem ist, dass das in der Realität so nicht funktioniert. Denn wenn man sich die Zahlen zu diesen Bereichen anschaut, also wir haben uns da mal die deutschen Zahlen genommen, aber ich glaube nicht, dass sich das in vielen anderen Ländern irgendwie gleichmäßiger aufteilt. Also es ist auf jeden Fall so, dass wir haben jetzt da die Zahlen von 2017.
Nee, 2018 war das.
2018?
Ja,
ah, okay. Genau. Und zwar lag das Bruttoinlandsprodukt 2017 bei ca. 3,3 Billionen. Genau. Und für Soziales und Gesellschaft, also die Sozialausgaben, lagen bei 996 Milliarden. Und ich glaube, für Umwelt, also Umweltausgaben, wurden 72 Milliarden getätigt. Also das sind ungefähr 2% von dem, was das Bruttoinlandsprodukt
erwirtschaftet hat.
Ja. Von daher ist halt dieses Drei-Säulen-Modell in der Realität sozusagen nicht umgesetzt worden.
Ja.
Und dann stellt man sich natürlich auch auf der anderen Seite noch die Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist, das so zu verteilen. Denn eigentlich ist ja vom Ökosystem Erde oder von unserer Natur sind wir ja total abhängig.
Ja.
Und dann haben wir eben noch ein anderes Modell gefunden, was wir finden, das viel, viel besser passt. Und bei diesem Modell handelt es sich um das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit.
Mhm.
Und das sind im Prinzip drei Kreise, die aufeinander aufbauen.
Ja.
Und die sind auch unterschiedlich groß. Der größte Kreis steht für die Ökologie, auf der dann alles aufbaut. Denn ohne die Ökologie kann es keine Gesellschaft, also das Soziale, nicht geben und auch keine Wirtschaft. Und deswegen befindet sich der Kreis der Gesellschaft, also des Sozialen, in dem Kreis der Ökologie und wiederum der Kreis der Wirtschaft im Kreis der Gesellschaft, also des Sozialen.
Ja, genau. Und da wird so ein bisschen auch die Wichtigkeit deutlich, weil der Bereich der Ökologie größer auch ist als der Kreis der Wirtschaft. Und wenn man dann jetzt nochmal auf die Zahlen zurückguckt, die wir da rausgesucht hatten von Deutschland, ist es ja genau umgedreht. Also die Wirtschaft hat am größten Kapital, die da reingesteckt wird, oder das da reingesteckt wird. Und ja, die Wichtigkeit wird deutlich. Natürlich wird es auch Unternehmen geben im Bruttoinlandsprodukt, die nachhaltig oder ökologisch gut wirtschaften. Bestimmt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber man erkennt schon so eine klare Tendenz. Und wenn man dieses andere Modell, was ja realistischer ist, weil die Beziehungen so ein bisschen deutlicher werden, ist es ja schon deutlich besser, finde ich.
Wir hatten da auch noch mal ein Beispiel rausgesucht, um das Ganze so ein bisschen besser visualisieren zu können, rüberbringen zu können.
Ja.
Das war aus der Landwirtschaft, ne?
Genau. Ja, das Ding ist ja, wenn man sich das Modell jetzt so anguckt, im Vergleich zu dem Drei-Säulen-Modell, wird ja schon so ein bisschen deutlich, dass die Wirtschaft kleiner sein sollte. Heißt, ich denke, da entsteht so ein bisschen die Angst, okay, die Wirtschaft soll runtergeschraubt werden oder es soll kein Wirtschaftswachstum geben. Aber es bezieht sich ja auf die Nachhaltigkeit. Wenn man da mal das Beispiel aus der Landwirtschaft so nimmt, zum Beispiel, es gibt eine Form der Landwirtschaft, die nennt sich regenerative Agrikultur. Lesen wir gerade ein Buch zu. Wollen wir uns auch noch ein bisschen schlau machen.
Vielleicht können wir da auch irgendwann mal noch einen Podcast drüber machen.
Ja, genau.
Über den Boden.
Genau. Und da wird deutlich, dass bessere Böden ein wichtiger Punkt sind bei dieser Form der Landwirtschaft und auch die Artenvielfalt. Und deswegen ist dieses ganze System viel, viel stabiler gegenüber Umwelteinflüsse und auch viel ertragreicher, weil die Humusschicht im Boden ist größer, dadurch sind mehr Nährstoffe da, man muss auch weniger mit Pestiziden arbeiten, mit Dünger arbeiten. Das funktioniert alles so, wie die Natur es vorgesehen hat. Und deswegen ist das sogar wirtschaftlicher, also viel ertragreicher und trotzdem auch viel ökologischer und dementsprechend auch für das soziale Gut. Also eigentlich Vorteile in allen Bereichen. Und man muss keine Abstriche machen, nur man muss eben, und da kommen wir so ein bisschen zum Problem, da steht ja eine große Lobby dahinter, auch Personen meiner Ansicht nach, die wenig selbstreflektiert handeln und denken. Und liegt so ein bisschen das Ganze im Argen. Aber wenn da auf Wissenschaftler gehört werden würde
und auf Modelle zurückgegriffen würde, wie diese
regenerative
Agrikultur.
Kultur. Genau.
mehr zurückgegriffen würde und das mehr, ja.
Das wäre schöner.
Ja, das. Jetzt habe ich mich hier aber verhasst, du. dass einfach mehr geschult werden würde, auch an Universitäten generell Ökologie mehr geschult werden würde.
Ja.
Dann wäre es auch viel, viel einfacher, das umzusetzen. Und
ja, absolut. Ja. Also nicht nur dieser kurzzeitige Profit, es geht auch so ein bisschen in die Richtung des letzten Podcasts, den wir gemacht hatten. Also nicht auf Kurzfristigkeit, sondern das ist dieses Ding der Nachhaltigkeit auf langfristige Sicht. Da sollen alle Bereiche profitieren, sowohl Wirtschaft, die Gesellschaft und vor allem auch die Ökologie.
Ja.
Ja, gehen wir zum nächsten Punkt und zwar, ich muss nachgucken, warte mal, so, ach genau, was ganz interessant noch ist zur ökologischen Nachhaltigkeit, also dieser große, wichtige Bereich, wenn man da mal Definitionen auf Google sucht, dann ist es auch ganz spannend, das sind dann nur irgendwelche Wirtschaftsverbände, die da Definitionen aufstellen und da geht es rein um die Ressourcen. Also die Natur wird rein als Ressource gesehen, dass man mit dieser Ressource nachhaltig umgeht. Finde ich aber auch wieder ein bisschen schwierig, weil die Natur eben nicht nur als Ressource angesehen werden sollte, sondern die Ökosysteme als Ganzes betrachtet werden, auch die Regenerationsfähigkeit, auch die Schönheit. Und wenn man da mehr Respekt vor hätte, dann würde sich vielleicht was tun. Aber Natur nur als Ressource ist meiner Meinung nach schwierig.
Sehr schwierig, ja.
Ja, genau.
Weil sie nährt uns ja. Ohne Natur keine, kein Leben.
Ja, absolut. Das war philosophisch.
Ja. Weg von der Philosophie. Was können wir denn jetzt mal so konkret tun, um...
Als Konsument.
Um ein bisschen nachhaltiger einzukaufen zum Beispiel oder zu handeln. Also einmal haben wir auch vor kurzem erst ein Video rausgebracht, das ist so ein 90-Sekunden-Video, wo wir kurze Clips zeigen von Dingen, die man ganz easy jeden Tag in sein Leben einbauen kann, um ein bisschen nachhaltiger zu sein, zum Beispiel Leitungswasser zu trinken oder wir duschen ja kalt, solche Sachen. Aber jetzt konkret beim Einkaufen, es ist sehr schwierig, ne? Es gibt viel Greenwashing, so man weiß nicht, was ist jetzt, was kann man jetzt wirklich mit gutem Gewissen einkaufen und sagen, ja, es war jetzt hier ein nachhaltiger Einkauf, den ich getätigt habe. Es ist ziemlich schwer und es wird auch viel, viel zu wenig mit irgendwelchen Zertifizierungen belegt, die das ganz klar dem Verbraucher transparent sagen, hier das und das, die Vorschriften gibt's und das kannst du mit gutem Gewissen einkaufen.
Ja, oft steht dann einfach nachhaltig drauf oder nachhaltige Firma, aber man kann es halt super schwer überprüfen, ne?
Es gibt halt einige Siegel so, die in die Richtung gehen, vor allem im Lebensmittelbereich, wie zum Beispiel das Bio-EU-Siegel oder das deutsche Bio-Siegel. Die sind jetzt auch ganz gut. Also es ist auf jeden Fall besser, Bio-Lebensmittel zu kaufen als herkömmliche Lebensmittel. Hm. Und das ist aber auch noch nicht das, was vielleicht gehen könnte. Also es gibt natürlich auch noch mal Bio-Verbände. Darunter würden dann, sind das eigentlich dann Marken, kann man das sagen? Die sind auch Siegel, Demeter.
Siegel.
Demeter, Bioland, was gibt's noch?
Landgarten,
genau.
Ja,
also
Bioland.
Die sind da nochmal viel, viel transparenter. Die geben ganz genaue Vorgaben an, was darf und was nicht darf. Also kann man sich da an den Siegeln ganz gut orientieren, zumindest mal was die Lebensmittel angeht.
Also die sind nochmal on the top von dem Bio, Bio-Siegel, oder? Also
genau, nochmal on top, ja. Die sind nochmal viel, viel, viel strenger und transparenter auch. Ja, also könnten sich die Bio-Siegel noch ein bisschen was von abschneiden. Was ja schon mal ganz gut ist am Bio-Siegel ist, dass es nicht bezahlt wird. Also man muss sich dafür registrieren und es ist nicht so, als würde man jetzt für Bio bezahlen müssen.
Okay.
Also so, es ist schon mal ein bisschen...
Okay, ja, verstehst du? Das ist gut.
Also es ist jetzt nicht sowas, was irgendwie bezahlt, ja, jetzt darfst du es auf deine Verpackung drucken und das Bio nennen oder so.
Ja. Sind dann da eigentlich auch, hast du das recherchiert, sind da regelmäßige Überprüfungen oder wie läuft das da?
Also
insgesamt?
Ich weiß, dass für Demeter, Bioland, also die Verbände eben regelmäßige Kontrollen machen, die auch teilweise unangemeldet sind.
Ah, krass.
Bei Bio weiß ich, dass es, ich glaube, 2 Kontrollen im Jahr sind, die unangemeldet, die angemeldet stattfinden.
Okay. Hm.
Also nie unangemeldet eigentlich.
Ja.
Und was bei Bio eben auch, das hatte ich ganz am Anfang kurz schon mal gesagt, ist es halt schwierig, weil es gibt halt keine genauen Bezeichnungen für artgerechte Haltung und es gibt zum Beispiel keine Richtlinie, die sagt, dass Vieh darf bis zum Schlachthof nur so und so weit transportiert werden oder das befindet sich auf mindestens so und so einer großen Fläche.
Also am besten vegan.
Ja.
Tatsächlich schon, ne?
Ja, schon.
Da werden wir auch
wenn man auch nochmal auf den Landbau eingeht, da wenn die ganzen Tiere drauf geht, dann.
Ja, das wird auch definitiv noch ein separates Thema, weil das ist so ein großes, weites und wichtiges Feld. Ernährung.
Ernährung für Nachhaltigkeit.
Ja, das ist schon krass. Also je mehr man sich da auch einliest, desto mehr checkt man, wie krass das einfach oder wie wichtig das ist, was man täglich in sich als Nahrung reinstopft. Auch so ein Augenöffner ist der Earth Overshoot Day. Das ist nämlich auch crazy, wenn man sich das anschaut. Und zwar wird da halt ein Tag im laufenden Jahr festgelegt, an dem die Ressourcen an nachwachsenden Rohstoffen erschöpft sind. Heißt, wenn man jetzt für Deutschland oder so das Ganze mal berechnet, dann wird da ein Tag im Jahr festgelegt, okay, da wächst jetzt oder da hat man die nachwachsenden Rohstoffe komplett verbraucht und im Rest des Jahres wird einfach nur die Erde ausgebeutet, sage ich jetzt mal so plakativ. Ist nicht so cool und das ist teilweise schon sehr, sehr früh im Jahr, wo dieser Punkt erreicht ist.
Ja, letztes Jahr war es ein bisschen besser wegen Corona.
Genau, genau.
Aber
2017 war ein krasses Jahr. Und zwar, da war der Ressourcenerschöpfungstag am 24. April. Also unfassbar, dass ab da wirklich den Rest des Jahres wurde nur eigentlich verbraucht. Ja. Und dieses forstwirtschaftliche Prinzip wurde
so viel zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja, also noch nicht mal dieses forstwirtschaftliche Prinzip wurde umgesetzt. Und das ist so schade. Und 1961 war es so, dass sogar noch im Jahr dann Reserven übrig blieben. Und das ist ja nicht lange. Das ist ja nicht lange, wo diese Entwicklung da so vonstatten ging. Und da müssen wir definitiv wieder zurück. Ja, und wenn man sich jetzt mal die Corona-Zeit anschaut, da haben die meisten Klopapier ohne Ende gekauft, auf Vorrat. Und wenn man diese Mentalität übertragen würde auf die Ressourcen, dann wäre das toll.
Dann wäre das gut, ja. Vielleicht können wir doch noch ein bisschen was aus Corona lernen.
Ja, das wäre schön. Ja, mal gucken, ob das klappt.
Jetzt geht's wieder richtig los
jetzt
hier.
Jetzt geht's ab hier. Meine Güte, ist das ein Frühling. Aber die Pflanzen freuen sich.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, auch Celine, du hast ja eben schon so ein bisschen mit den Lösungen angefangen. Man kann das auch noch so ganz grob oder ganz groß formulieren. Und zwar gibt es da drei Leitstrategien, um Nachhaltigkeit in alle möglichen Bereiche zu bringen.
Die hatten wir auch im letzten Podcast schon mal kurz angeschnitten, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Nee? Ich dachte.
Nee.
Es war Effizienz, Suffizienz und
Konsistenz.
Konsistenz.
Genau, gut. Ja, die Effizienz heißt eben, dass man mit den Ressourcen, also mit Materie und auch der Energie, ergiebig umgeht. Heißt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Baum fällt und da draus nur Einweg-Kaffeefilter herstellt, dann ist die Ressourcennutzung natürlich nicht so ergiebig. Also das als kleines Beispiel dazu, also effizienter mit den Rohstoffen umgehen, zum Beispiel auch auf Produkte zurückgreifen, wo weniger Wasserverbrauch oder sowas in der Herstellung anfällt, beispielsweise Fleischprodukte, die sind natürlich nicht so effizient, nicht so ergiebig wie pflanzliche Produkte, aber dazu auch nochmal mehr im gesonderten Podcast. Genau, dann zur Konsistenz. Ja, die Konsistenz, die besagt eben, dass man auf naturverträgliche Technologien setzt und die Ökosysteme nicht kaputt macht. Also sie nutzen kann, aber sie eben nicht zerstört. Mhm. Beispiel Landwirtschaft, dass man da zum Beispiel diese regenerative Agrikultur nutzt, um die Böden nicht zu zerstören, sondern ja auch langfristig nachhaltig da in dem Bereich arbeitet. Ja, und die Suffizienz bedeutet eben, dass wir allgemein weniger Ressourcen verbrauchen, also nicht immer das neueste Modell des Handys kaufen oder was weiß ich, und dass wir ja generell eben schon mit den Ressourcen umgehen. Ja. Zum Beispiel auch Fleisch, da kommt ja wie gesagt auch noch der Podcast, da werden einfach mehr Ressourcen verbraucht, als wenn man nur Pflanzen
Gemüse, Obst und isst. Oder ja, Pflanzen isst, genau.
Genau. Ja, und diese drei Leitstrategien können eben auf jegliche Disziplin übertragen werden, auf alle sämtlichen Bereiche, also nicht nur der Einzelne, sondern auch jegliche Berufsfelder, beispielsweise eben die Architektur, die auf diese Leitstrategien setzen kann und auch setzt, damit ja, wir einfach unsere Umwelt nicht in der Form zerstören, wie wir es momentan tun. Ja, wir hoffen, wir konnten so ein bisschen aufklären, ein bisschen informieren. Wir sind auch keine Profis, aber wir versuchen uns ein bisschen in die Themen reinzufuchsen. Und ja, dieser Podcast ist eine perfekte Motivation dafür. Wir versuchen auch selbst besser zu werden und diese Leitstrategien in unser Leben zu integrieren und ja, Formen zu finden, wie wir damit gut leben können. Und ja.
Ist nicht immer ganz so einfach, aber es wird immer einfacher mit der Zeit. Es ist halt eine Umstellung. Es
genau.
Ist halt, Rituale müssen sich ändern.
Ja, absolut.
Und
ja.
Das dauert halt eine Zeit, bis man das in sein Leben so integriert. Aber wenn es dann normal ist, dann ist es eben normal, wie es für uns jetzt mittlerweile schon normal ist, wirklich gar kein Fleisch mehr zu essen.
Ja, und es kann auch total schön sein, einfach diese Wertschätzung wieder allen Bereichen entgegenzubringen. Also zum Beispiel der Natur. Das ist für uns sehr, sehr erfüllend. Also wir haben positive Erfahrungen mit der Nachhaltigkeit gemacht und wollen auch immer noch weiter an uns arbeiten, um noch nachhaltiger zu werden. Und wir hoffen, ihr tut es auch. teilt also gerne mal den Podcast mit euren Freunden, mit eurer Familie. Schaut hin, schaut auf die Probleme und informiert euch und dann können wir gemeinsam an einem Strang ziehen und die Welt ein Stückchen besser machen. Ja, von daher,
schön.
Macht's gut und bis zum nächsten
Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.